Deutschlandfunk Kultur Interview.
Heute ist der 200. Geburtstag des, manche sagen Urvater der Archäologie. Man kann sicherlich sagen, des bekanntesten deutschen Archäologen, über den wir inzwischen wissen, dass er auf gewisse Art und Weise keiner war. Heute ist der 200. Geburtstag von Heinrich Schliemann. Und wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur schon gestern angefangen, uns deshalb noch einmal mit Schliemann zu beschäftigen und haben mit Matthias Wemhoff geredet, dem Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin, preußischer Kulturbesitz.
Er fängt als Autodidakt an und endet eigentlich als jemand, der schon sehr, sehr viele Methoden auch des strukturierten archäologischen Arbeitens beherrscht. Das ist wirklich eine enorme Wandlung.
Und an dieser Stelle kommt jetzt quasi, doch nicht quasi, es ist so ein dritter Archäologe ins Spiel, mit dem wir darüber reden wollen, wie die Archäologie denn heute wirklich ist. Der Archäologe Jens Notroff, ziemlich genau, nicht ziemlich genau, aber halbwegs genau, 160 Jahre nach Schliemann geboren. Schönen guten Morgen, Herr Notroff.
Guten Morgen.
Wenn wir das gerade gehört haben, in Ihrer alltäglichen Arbeit, was geht denn da zumindest indirekt tatsächlich noch auf Schliemann zurück?
Ja, man muss Schliemann bei aller berechtigten Kritik ja tatsächlich zugutehalten, dass er die Feldmethoden seiner Zeit, die, das müssen wir auch eingestehen, da ja gerade im Entstehen begriffen waren. Also er hat noch gar nicht so viele Vorbilder gehabt, auf die er zurückgreifen konnte und deswegen methodisch sauber arbeiten konnte, wie wir das heute verstehen und tun. Deshalb viele von diesen Methoden, die wir heute noch anwenden, tatsächlich vorweggenommen hat. Also beispielsweise, wenn wir erstmal Sondagegrabungen, also kleine Testgrabungen vornehmen an einem Grabungsplatz, um zu schauen, wie dieser Platz strukturiert ist, wie er aufgebaut ist, an welchen Stellen sich gezielte und größere Nachgrabungen lohnen würden. Das hat Schliemann tatsächlich auch getan, auf seiner Suche nach Troja an verschiedenen Fundorten erstmal kleine Testschnitte angelegt. Und wofür eigentlich die Grabung in Troja ja auch bekannt und berüchtigt ist, ist diese legendäre Stratigraphie, also die Schichtabfolge durch den gesamten Siedlungshügel. Auch das ist eine Methode, die wir heute noch anwenden, die wir im Grunde an dieser Stratigraphie von Troja lehrbuchartig durchgehen können. Dass man also sieht, Siedlungsschicht für Siedlungsschicht, die aufeinander aufbauen, das verwenden wir heute noch, auch wenn wir heute zugegeben keinen tiefen und langen Graben mehr durch Grabungsplätze schlagen, wie Schliemann das seinerzeit getan hat.
Um eine lange Biografie mal in einen Satz zu verkürzen, Schliemann ist durch auch Geschick, aber auch Glück zu einem reichen Mann geworden, relativ früh als Kaufmann, das war vor der Archäologienummer, hat dann in Moskau leicht gelangweilt beschlossen, er möchte sich einen Traum erfüllen und den Schatz des Priamos finden. Hier wird es schon schwieriger, er hat gedacht, er hätte das getan, wir wissen heute, hat er nicht. Aber ist das eigentlich für Sie auch eine Motivation? Also haben Sie den Traum, etwas ganz Bestimmtes oder zumindest etwas ganz Besonderes zu finden?
Ich glaube, so gezielt, dass man jetzt eine legendäre Stätte sucht oder finden möchte, das ist heute eher die Ausnahme, weil der Archäologenberuf doch tatsächlich einer ist, den man schon mit ein bisschen persönlicher Hingabe betreiben muss. Es ist keiner, wo man schnell zu Reichtum und Ruhm kommt. Deswegen war es von Schliemann, glaube ich, auch ganz klug, vorher den Reichtum anzusammeln. Aber was uns tatsächlich eint, denke ich, und wirklich sehr interessiert, ist einfach die Frage danach, wie die Menschen früher gelebt haben. Es geht gar nicht so sehr um die Objekte, um die Schätze, sondern die sind eigentlich nur Mittler, Kommunikatoren. Uns geht es tatsächlich darum, zu verstehen, was waren das denn für Menschen, die diese Gegenstände hergestellt und benutzt haben? Wie haben die gelebt? Welche Probleme hatten die? Und vor allen Dingen, wie haben die diese Probleme gelöst? Und können wir heute vielleicht auch noch was davon lernen?
Welche Rolle spielt denn gerade bei dem, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, die experimentelle Archäologie?
Das ist ganz spannend, weil also die wissenschaftliche Archäologie im Sinne der Auswertung bringt uns ja nahe, was die Befunde, die Überreste sozusagen sagen können. Wir sehen ja eigentlich immer nur den letzten Schritt, dass das übrig geblieben ist und nicht das, was vorher war. Und da greift die experimentelle Archäologie ein, die versucht nachzuvollziehen, wie es denn überhaupt zu diesem letzten Schritt gekommen ist. Wie sind Gegenstände hergestellt worden? Welche Arbeitsschritte waren notwendig? Welche Abfälle sind unter Umständen aber übrig geblieben? Und wie war die Ressourcennutzung bei der Herstellung? Das sind Sachen, die uns tatsächlich im Experiment erst richtig klar werden. Und insofern würde ich die experimentelle Archäologie tatsächlich auch als ganz wesentlichen Beitrag zu dieser Interpretation und Diskussion sehen.
Haben Sie da persönliche Erfahrungen?
Ich habe selbst das große Glück, in einem Projekt gearbeitet zu haben in der Südosttürkei, wo wir neolithische, also steinzeitliche Monumente ausgegraben haben und dort der Befund darauf hinwies, dass in riesigen Steingefäßen möglicherweise erstes Bier hergestellt worden ist. Und das haben wir, insbesondere eine Kollegin, Laura Dietrich vom Deutschen Archäologischen Institut, versucht experimentell nachzugestalten. Also von der Herstellung dieser Steingefäße, was ein irrer Aufwand ist, bis zur Verarbeitung oder Vorbereitung des Getreides und letzten Endes auch des Bierbrauens mit dem Ergebnis, dass wir eine ungefähre Vorstellung davon haben, haben, wie einfach es eigentlich ist, so ein ganz einfaches Bier herzustellen und wie einfach dieses Bier dann auch geschmacklich ist. Es ist also nichts, was man heute vergleichen könnte mit dem, was wir uns in der Kneipe bestellen würden abends.
Wenn man meine Laune gerade messen würde, hätte man jetzt so eine fast Sinuskurve. Es ging ganz nach oben, als Sie über das Bier sprachen, als Sie jetzt sagten, ja, wie es endet.
Die ist sehr alltagsnah und spannend.
Ja, aber als Sie jetzt sagten, dass es eigentlich überhaupt nicht geschmeckt hat, nun gut. Okay. Schliemann, um ganz kurz darauf zurückzukommen, war ja ziemlich alles egal, außer das zu finden, was er suchte. Das ist ja auch ein Problem, das viele Leute mit ihm haben. Und heute gibt es ja auch ganz andere kulturelle Sensibilitäten, wenn internationale WissenschaftlerInnen im Ausland arbeiten. Gibt es Fälle, wo auch Sie als Archäologe sagen würden, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir an einer bestimmten Stelle etwas Bestimmtes finden würden und es gibt trotzdem gute Gründe, da gar nicht zu graben?
Ja, da sind natürlich, das haben Sie gerade schon angesprochen, kulturelle Gründe immer ausschlaggebend. Denn lebende Menschen, lebende Kulturen haben immer noch Vorrang vor dem Interesse, dass die Archäologie vielleicht an einem Platz hat. Wenn also ein Ort immer noch von Nachfolgekulturen, von Nachfahren genutzt wird, verbietet es sich natürlich da auszugraben, seien es Bestattungsplätze oder andere Orte, Plätze, die eine ganz bestimmte Bedeutung für die dort lebenden Menschen haben, dann ist das schon sensibel genug, um da auch das Forschungsinteresse hinten anzustellen.
Aber Interesse, Forschungsinteresse, ich hatte das Gefühl, Archäologie war schon auch lange Zeit für viele junge Menschen ein Traumberuf. Ist das noch so oder gibt es in Ihrem Bereich auch Nachwuchssorgen?
Nachwuchssorgen in dem Sinne würde ich sagen eher nicht. Tatsächlich ist es so, dass die Zahl der Absolventen, die Zahl der verfügbaren Stellen noch immer übersteigt. Das Interesse ist wirklich groß. Also ich glaube, einer der meistgehörten Sätze auf Ausgrabungen von Besuchern ist so, ja, Archäologe wollte ich auch mal werden, als ich kleiner war.
Weil die immer glauben, man steht eine halbe Stunde im Dreck und dann findet man einen Goldschatz, was ja eher nicht so oft vorkommt.
Ne? Ich glaube, das öffentliche Bild ist immer noch eines von Schatzsuche und Abenteuer. Und ja, das trifft es nicht immer. Es ist tatsächlich eine wissenschaftliche Disziplin, die mit viel Arbeit verbunden ist.
Ich glaube es Ihnen. Der deutsche Archäologe Jens Dotroff war das hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Haben Sie vielen Dank.
Gibt es eigentlich ganz kurz zum Schluss noch, irgendwie so, wenn man Ihnen Glück wünschen will als Archäologe, gibt es da eine spezielle Formulierung, gut Grab oder sowas?
Wäre mir jetzt keine bekannt, aber könnte man sich tatsächlich mal so überlegen. Wir arbeiten viel mit Spitzkellen und sind sehr blasenanfällig, wenn es darum geht, Planer zu putzen. Vielleicht gut Kratz oder so.
Also, Herr Notroff, gut Kratz aller Zeit.
Haben Sie vielen Dank.
Danke, tschüss. Tschüss. Der Mann, der tatsächlich noch ein Abenteurer war und, glaube ich, auch ganz gut gekratzt hat, Schliemann, der hat heute, Heinrich Schliemann hat heute seinen 200. Geburtstag und wir haben uns mit ihm ja schon ausführlich beschäftigt, unser Programm. Feature gab es auch gestern Abend. Das finden Sie alles in der DLF-Audiothek.